Sendung Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind Queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Call ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Mythos. Unser heutiges Thema ist, wie D&D dein Worldbuilding ruiniert. Magiesysteme.
Genau, wir reden ja oft darüber, wo sich Interessen von uns überschneiden, vielleicht auch in einer unerwarteten Art oder eine, die selten angesprochen wird. Und heute ist es nicht Queerness und Rollenspiel oder Kink und irgendwas anderes, sondern wir sprechen darüber, wo sich Rollenspiel und fantastische Literatur begegnen und was das für Auswirkungen hat.
Genau, denn wie dort Magie funktioniert, wird sich immer ähnlicher. Und die Frage, was ist dein Magiesystem, wird immer prominenter. Und ist das hilfreich?
Genau, das ist auf jeden Fall ein Ding. Und dies wird weder die Brandon Sanderson-Folge zum Release des Cosmere-RPGs noch eine Lit-RPG-Folge, weil Dungeon Caller Carl so erfolgreich hat. Aber es gibt halt einfach gerade einige Anlässe, darüber zu sprechen, wie sich eben diese Dinge begegnen. Und ja, warum habe ich Brandon Sanderson erwähnt? Das ist ein sehr erfolgreicher Fantasy-Autor, unter anderem bekannt für die Mistborn-Reihe oder das Stormlight Archive, was im Deutschen als Sturmlichtchroniken erschienen ist, zu allseitiger Verwirrung. Er hat auch das Rad der Zeit zu Ende geschrieben, als der ursprüngliche Autor verstorben ist. Und er ist jemand, der Magiesysteme sehr oft als Begriff verwendet.
Er hat auch ein erfolgreiches Crowdfunding gemacht zu einer Rollenspielumsetzung seiner Welt Cosmere und von den Romanen dazu. Gleichzeitig möchte Apple TV jetzt auch seine Mistborn-Reihe in einer Filmreihe umsetzen und die Stormlight Archive-Reihe in einer TV-Serie. Also da passiert aktuell auch einiges.
Genau, und er spricht auch viel über das Schreiben, hat einen eigenen Podcast dazu, gibt Einblick in seine Prozesse und ist da sehr systematisch und strukturiert dabei. Und er gibt auch Seminare an Universitäten und dergleichen, die auch aufgezeichnet verfügbar sind. Und dabei bringt er den Begriff Magiesystem auf und nutzt ihn relativ zentral für das Schreiben von Zaubereien der Fantastik und auch als einen wichtigen Punkt für das Worldbuilding.
Er ist dabei überzeugter Mormone und sein Unterricht im kreativen Schreiben findet in erster Linie an der Brigham Young Universität in Utah statt.
Die eben super mormonisch ist mit Verhaltenskodex, dass man sich, wenn man da studiert, an die Regeln dieses Glaubens halten soll. Und auch wenn es keine offizielle Voraussetzung ist, aber vielleicht ist es das auch da, als Professor oder Dozent angestellt zu werden, dann ist es halt ein Mormonending. Und er spendet auch aktiv für diese Religion.
Ja, man kann das ein wenig in seinen Büchern erkennen, aber in erster Linie daran, dass bei ihm Magie und Religion immer als Einheit zusammenhängen. Er findet dabei aber vielfältige und von seinem eigenen Glauben unabhängige Religionen. Die sind in den verschiedenen Werken unterschiedlich. Er hat auch teilweise mehrere Religionen in einer Reihe von verschiedenen Kulturen und Völkern und so weiter. Und man findet dort nichts Inhaltliches vom Mormonismus beeinflusstes direkt, aber strukturell kann man ja schon sehen, dass er in einer sehr strukturierten Religion geistig unterwegs ist. Denn auch seine Religionen, seine Magiesysteme, alles hat eine sehr durchdachte Struktur. Und ja, da erkennt man dann die Herkunft.
Ja, ist jetzt nicht die Stephanie Meyers der Fantasy, das ist halt, so weit würde ich nicht gehen, aber ja, es hat, glaube ich, einen Einfluss darauf, eben auch Teil von der Religion zu sein, die für sich so einen Wahrheitsanspruch nimmt und die auch, ich würde sagen, relativ systematisch von einem einzelnen Menschen zielgerichtet aufgeschrieben wurde. Mhm. Also Buch Mormon ist ja der Autor bekannt und noch ja ganz deutlich in der Geschichtsschreibung präsent. Das ist ja alles erst im 19. Jahrhundert entstanden, natürlich als Abzweig des Christentums. Und das ist, glaube ich, ein anderes religiöses Erleben und auch eine andere magische Tradition, wenn man mal sagen soll, in der ein Autor dann aufgewachsen ist, der da dem halt hart verwurzelt ist. Aber ja, wir wollen jetzt auch nicht die Brandon Sanderson-Vergleich mit Mormonismus-Folge machen. Es ist halt einfach nur interessant, dass er ja auch da sehr systematisch rangeht und die magischen Dinge als grundsätzlich wahr und nicht widersprüchlich präsentiert in seinen Welten. Mhm. Und er spricht in seinen Vorlesungen auch durchaus von harten und weichen Magiesystemen. Und ja, bei den harten geht es darum, dass Magie in ihrer Wirkung absehbar ist und es eben wirklich wie eine Physik, eine physikalische Kraft ist, die man anwenden kann und die immer gleich funktioniert. Man weiß, wie die Systematik dahinter ist und kann absehen, was möglich ist, was unmöglich ist. Und bei den Weichen hat die Magie in seiner Systematik den Zweck, einen Sense of Wonder zu erschaffen. Und die Magiesysteme sollen jeweils ja als Unterstützung dieses Denkens funktionieren oder dieser Funktion in Geschichten und auch der Erwartungshaltung für die Lesenden. Also er denkt das hart und weich von den Lesenden aus, dass das Harte etwas ist, wo die Lesenden voraussehen können, was Magie macht, und das Weiche etwas ist, wo die Lesenden erstaunt werden von dem, was Magie macht.
R. Sanderson hat Laws of Magic geschrieben für Autoren. Das sind im Kern 4 Stück. Die erste ist: An author's ability to solve conflict with magic is directly proportional to how well the reader understands said magic. Die Fähigkeit eines Autors, Probleme mithilfe von Magie zu lösen, ist proportional zum Verständnis des Lesers für diese Magie. Also tatsächlich, dass das Verständnis des Lesers wichtig ist dafür, dass die Dinge in der Welt mit Magie gelöst werden können.
Genau, oder wie sie gelöst werden. Dass die Lösung akzeptiert wird und nicht einfach so als Ja-Bullshit-Zauberei wahrgenommen wird.
Ja.
Genau, das zweite Law wäre Limitations over Powers, also Einschränkungen über Kräfte. Es ist ihm wichtiger zu definieren, was Magie nicht kann in einem Setting, was die Dinge sind, die Magie einschränken, als feste Kräfte der Zauberei zu definieren. Also wenn man jetzt eine Welt hat, in der Magie niemals Leben erschaffen kann oder niemals Tote zurückbringen kann aus dem Jenseits, dann schafft das natürlich eventuell wieder Story-Anleihen und dergleichen. Und wenn man nur sagt, es gibt einen Zauber, der heißt Feuerball, dann sagt man nicht so viel darüber aus, in welchem Kontext diese Kraft existiert. Und es geht ihm eher darum, zuerst von den Einschränkungen zu denken, was kann Magie nicht, warum ist Magie nicht allmächtig.
Die dritte ist dann: Expand what you already have before you add something new. Also erweitere das Vorhandene, bevor du was Neues hinzufügst. Also, dass man sich, wenn man mehrere Magiesysteme benutzt, die eines erstmal ausschöpfen sollte.
Und auch, dass wenn man jetzt eine Möglichkeit, ein Problem zu lösen, etabliert hat auf die magische Art, dass man dieses Werkzeug weiterverwendet, anstatt es im Grunde die Charakter vergessen zu lassen und dann wieder an demselben Problem zu strugglen oder neue Wege der Magie für dasselbe Problem als Lösung zu entwickeln. Also wenn man einmal einen Levitationszauber hat, dann ist das eine Grundlage, die man immer wieder verwenden kann, bevor man jetzt noch ja Beschwörung für Flugreittieren oder so etwas reinbaut. Und seine letzte, die Regel 0 ist: When in doubt, err on the side of awesome. Also immer das Großartige, das Fantastische nehmen, wenn man Zweifel hat, ob man jetzt was schreibt, dann ja, was ist cool? Was schafft Eindruck? Was ist die eindrucksvollste Möglichkeit, Zauberei in meiner Welt zu schreiben? Und dann nehme ich die im Zweifel. Mhm. Das, also schon mal auch denken darauf, dass Magie was Besonderes und Beeindruckendes sein kann. Aber ja, am Ende ist es alles sehr strukturiert aufgebaut bei ihm in der Magie. Und ich habe den Eindruck, dass es manchmal sich fast eben physikartig anfühlt, hatte ich ja schon gesagt.
Ja, es fühlt sich beim Lesen wie Physik an. Oder es arbeitet auch sehr eng mit der Physik zusammen. Sandersons Magiesysteme sind sehr oft, dass sie physikalisch eingebettet sind.
Das ist im Grunde neue Naturgesetze, die da in der Welt existieren.
Genau. Und auf die haben vielleicht nicht alle Personen Zugriff, aber alle Personen, die darauf Zugriff haben, haben auf die gleiche Weise Zugriff. Und können exakt dieselben Sachen mit exakt denselben Regeln und so weiter.
Genau, genau. Und das erinnert doch teilweise ein bisschen an Rollenspiel. Ja, aber warum auch einer der Gründe, warum wir Sanderson sprechen, ist halt, wie einflussreich er ist eben. Viel gehörter Podcast, unterrichtet, teilt Sachen und die Crowdfundings, das sind halt keine kleinen Dinger. Das Cosmere RPG war auf jeden Fall im zweistelligen Millionenbereich Unterstützung. Also es ist eins, wo man sagen kann, das tritt an, um in D&D-Konkurrent zu sein. Das ist nicht ein System, das einfach so jetzt existiert. Das ist schon Kragenweite von Avatar und größer. Und auch bei den Romanen Millionen zusammenzubekommen für Romane, unabhängig vom Verlag fast eben über das Crowdfunding, das ist eine Wirkmacht. Und er wird halt auch viel rezipiert und zitiert und eben seine Art über Schreiben zu sprechen, weil so viele ihn sich zum Vorbild nehmen und von ihm lernen, ist natürlich etwas, das beeinflusst, wie geschrieben wird. Also die Denkweise bei ihm ist halt eine, die andere Leute beeinflusst, nicht nur auf der wir imitieren, was er schreibt und wie er schreibt, sondern eben auch, wir nehmen wahr, was er über Schreiben erzählt. Also es ist durchaus jemand, der eine Metaebene mit eingebracht hat. Und es ist, glaube ich, literaturhistorisch gar nicht so alt, sondern eher recht neu, von Magie in Systemen zu sprechen. Und diese Trennung von hart und weich ist nochmal neuer. Und ich habe das Gefühl, dass dabei sowas wie Magie als kulturelle Praxis, Magie als Funktion in der erzählten Geschichte, Magie als Denkweise verloren gehen oder Hintergrund rücken kann, wenn man eben sehr streng in Magiesystemen denkt.
Dabei schreibt Sanderson selbst nicht wirklich so, als hätte die Magie in seiner Welt keine Tradition, keine Funktion, keine... auch die magische Denkweise kommt teilweise vor in seinen Geschichten. In seinem Unterricht hat das allerdings nicht so einen Stellenwert. Entsprechend wird es da verflacht und die Physikhaftigkeit der Magiesysteme tritt in den Vordergrund.
Ja, und ich glaube auch, dass die Leute eben dann doch nicht seine ganze Vorlesung über ein Semester anhören, sondern den Clip auf TikTok oder sowas sehen und eben die Stichworte sich merken und dann so ein Grundlagenverständnis von dem, was er sagt, entwickeln, aber eben nicht die Einbettung mit der Praxis dann komplett nochmal analysieren, wie er es in der Praxis schreibt. Das ist jetzt auch niemand, den ich als Autor geringschätzen möchte, so. Hat da durchaus Sachen gelesen, die mir Unterhaltung verschafft haben und ich kenne auch viele Leute, die da wirklich große, große Fans von seinem Werk sind. Und so ist es halt nicht mal ein Dick gegen ihn als Autor, dass er böswillig für uns hier die Fantastik zerstört hat. Es ist halt mehr so, was sind die Auswirkungen von jemandem, der sozusagen eine überproportional groß im Genre ist und produktiv. Und wir können das jetzt gerade sozusagen live beobachten, wie das Genre sich verändert durch eben Denkweisen und wie Schreiben unterrichtet wird. Und das finde ich interessant.
Ja, dabei geht eben die Art magisches Denken, assoziatives Denken in Verbindung von Symbolen miteinander, wo Ursache und Wirkung nicht klar sind, wo Magie Teil der Welterklärung ist, das geht verloren, wenn man die Magiesysteme als Wertesysteme und als Physiksysteme verwendet.
Ja, also schon. Schon geht das, glaube ich, ein bisschen verloren und es geht auch für Lesende verloren. Also manche Figuren haben vielleicht noch ein Ding, wo sie eben sagen, dieses Ritual sorgt dafür, dass hier der Vulkan nicht ausbricht. Wir machen das und was der Vulkan nicht ausbricht, ist das Zeichen, dass es funktioniert. Magisches Denken in so einem kulturellen Sinne oder assoziatives Denken von ich möchte nicht, dass der böse Blick mich trifft. Deswegen trage ich ein Symbol, das den bösen Blick ablenkt. Und bisher bin ich nicht verflucht worden, also scheint das Symbol gut zu sein. Also diese Art von Verbindung. Und die gehen für die Lesenden halt verloren, wenn sie die Magie verstehen. Sie wissen, das funktioniert ja gar nicht. In dieser Welt, wo ich weiß, dass Magie das und das kann und das nicht. Und deswegen bin ich nicht mit der Figur auf der Ebene von wir machen das und das ist überliefert oder das erscheint uns gerade sinnvoll. Hier ist ein Symbol, das wir für etwas aufbauen. Wir verwenden das rituell, um einen Zauber zu wirken. Und ja, hoffen auf die Wirkung oder beobachten eine Wirkung. Das ist etwas, was verloren geht, wenn alles sozusagen erklärt und verstanden wird. Und spiegelt sich auch in den Charakteren wieder, die Zauberei wirken. Weil wenn man nur durch deren Perspektive das so beschreibt, dann hat man am Ende vielleicht ein Magiesystem im Hintergrund, aber kein vordergründiges, das von den Lesenden verstanden wird und wieder würde damit dem Rat, dass Magie nur Probleme lösen kann, wenn die Leute es gut verstehen, widersprechen. Insofern geht magisches Denken halt dabei verloren und wir befinden uns da auch an so einer, ich würde sagen, einem sehr alten Themenfeld, nämlich Mythos und Logos aus dem Altgriechischen.
Mythisches Denken und logisches Denken, die großen Widersprüche. Wo Mythos sind die Überlieferungen, assoziatives Denken, Zuschreibung und Anthropomorphisierung der Natur als Welterklärungsmodell. Und dagegen Logos, der wissenschaftliche Ansatz mit Beweisen, Herleitungen von Zusammenhängen als Welterklärungsmodell. Umweltphänomene werden von einer Person oder einer magischen Kraft zu einer physikalischen Kraft.
Genau. Und manchmal fühlt es sich für mich so an, als wäre die Frage nach einem Magiesystem die Frage nach Logos.
Mhm.
So, wie leitet sich das her? Was sind denn exakt die Systematiken? Und hängt das, also abgesehen von der Autorin, hängt das ja von niemandem ab, von niemandes Willen, sondern ist eine, ja, es ist eine logische, schlüssige Kette von Ursachen und Wirkungen, was da passiert. Also jetzt im Extrem. Ich glaube, das kommt natürlich auch daher, dass Lesende gewohnt sind, wissenschaftlich zu denken.
Mhm.
Also die Demon Haunted World von Carl Sagan existiert ja so bei vielen Lesenden nicht. Also ja, ist halt ein Buch, wo er wissenschaftliches Denken erklärt, auch für Laien. Und da ist sein Baloney-Detektor, also hier ein Bullshit-Detektor. Wie finde ich raus, was Quatsch ist und wie hinterfrage ich Narrative, ist da drin. Und entsprechend sind auch Fantasy-Welten teilweise nicht mehr auf dieselbe Art Demon Haunted, weil Lesende ihr wissenschaftliches Verständnis auf Bücher anwenden. Und das war natürlich auch schon vor Sanderson so. Also wissenschaftliches Denken ist ja schon länger und verbreitet, aber ich habe das Gefühl, dass diese Suche nach Plotlücken oder Unlogik und so durchaus etwas ist, was auch in der Kritik häufiger wird. Also CinemaSins zum Beispiel, wo irgendwelche Fehler in Filmen gefunden werden sollen, anstatt das Ding als eine Story und Gründe, warum Dinge passieren, wahrzunehmen. Und wenn man mit demselben Verständnis an Fantastikliteratur herangeht, braucht es natürlich ein Magiesystem, das dieser logischen Befragung und den Herleitungen der Lesenden standhält.
Ja, und das ist halt nicht so, wie Magie in unserer Welt oft verstanden wurde.
Mhm.
Wenn wir gucken, wo kommt Magie her? Was ist der Gedanke von Magie? Dann kommt man oft zu Ritualen. Und ja, nicht, ich gebe einen Mana-Punkt rein und heraus bekomme ich diese Wirkung, sondern eben Rituale, die durch ihren Kontext und Symbole ihre Bedeutung bekommen.
Genau, es passiert halt etwas eingebettet in Kultur und all das, eingebettet in die Welt, in der man lebt. Ich würde jetzt mal zum Beispiel Robert Eggers The Witch nehmen als ein Werk der Fantastik im Sinne davon, dass dort Hexenverfolgungsprotokolle genommen wurden und verfilmt, als wäre das eine echte Geschichte und demnach aber auch aufgreift, was Leute in der frühen Neuzeit über Magie gedacht haben. Und dort wird ein Kind von einer Hexe geopfert, um Flugsalbe herzustellen. Und das hat ja mehrere Bedeutungsebenen. Zum einen wird da ein Leben beendet von einem Unschuldigen, einem Kind. Die Hexe verneint auch ihre Rolle als Mutter in dieser frühneuzeitlichen Gesellschaft. Sie lädt ihren phallischen Besen im Grunde mit Flugmagie auf und bricht damit natürlich die Gesetze der Natur, die man kennt. Man kann normalerweise nicht fliegen, aber dadurch hier ein Leben wegzuwerfen und sich so weit außerhalb der Gesellschaft zu stellen, gewinnt man eben Kräfte. Und das funktioniert halt überhaupt nicht, wenn es eben nicht durch die Grenzüberschreitung, die Symbole und das Ritual eingebunden ist, sondern einfach gesagt wird, ja, in Menschen kommt natürlich Flugium vor und mit meinem Flugium-Extraktor könnte ich, ohne dass ein Leben geopfert wird, dieselbe Menge an Flugsalbe aus einem Menschen extrahieren, weil es liegt daran, dass von Natur aus, dass dieser Stoff vorkommt und diese Tatsache, dass man fliegen kann. Und damit kann ich dann rumzaubern. Ist jetzt ein albernes Beispiel mit dem Flugium, aber wenn wir uns Magiesysteme in Rollenspielen ansehen, wo ein Mensch 5 Blutpunkte enthält oder 30 Lebensenergie, wenn man die magisch nutzen kann, das kommt nur auf den Punktwert an, dann kann man auch genauso gut sagen, ja, ich mache das dual, aber ich nehme nur jeweils 15 Lebenspunkte von 2 Menschen für das Blut, für das Ritual und dann kann ich genauso fliegen, aber ich muss niemanden töten. Das ist einfacher für alle, aber das Ritual selber ist ja eine Geschichte, die erzählt wird. Also ein Ritual hat ja auch einen narrativen Ablauf und bringt eben Assoziationen mit und Ursache und Wirkung innerhalb des Rituals ist, auch wenn es heute physikalisch natürlich eben nicht durch Flugium erklärt wird, sondern nichts miteinander zu tun hat, ist es dennoch Ursache und Wirkung. Man opfert etwas und dadurch entsteht die Zauberei. Und es ist eben nicht einfach eine abstrakte Ressource. Und ich glaube, das ist ein Unterschied davon, wie eben Magie als kulturelles Narrativ funktioniert hat früher und wie Magie gerade in traditionellen Rollenspielen funktioniert.
Ja, denn in traditionellen Rollenspielen braucht man, um Magie in einem Regelwerk erfassen zu können, eine Quantifizierbarkeit. Sie muss berechnet werden können, es müssen benennbare und verlässliche Effekte erwürfelt werden können. Denn die Magie soll in vielen verschiedenen Situationen nutzbar sein, nicht an spezifische Ausführungen gebunden sein, damit vor allem, wenn Spielende Magie nutzen können sollen und zur Verfügung haben sollen, dann muss Magie in vielen verschiedenen Charakterkonzepten funktionieren und einfließen können. Und dann kann sie nicht mehr an spezifische Geschichten gebunden sein, an spezifische Rituale gebunden sein, sondern es muss in verschiedenen Geschichten funktionieren, es muss auf verschiedene Weise funktionieren können.
Auf jeden Fall. Man kann halt nicht nur die eine Stelle, wo jetzt gerade ein Zauber gebraucht wird, den Zauber erklären und das ist ein Magier, der kann das und dann ist es gut, sondern man muss wirklich ja es zugänglich machen für mehrere Erzählende. Das ist hier der Fall. Also wir sind ja alle auch AutorInnen und müssen entsprechend das Magiesystem tatsächlich verstehen, damit wir von denselben Grundlagen ausgehen im Rollenspiel. Und eben gibt dann auch noch Dinge, die einfach so als Hintergrundrauschen im Rollenspiel drin hängen, wo der Einfluss von Dungeons & Dragons wieder eine große Rolle spielt, weil das ist halt ein Spiel, das aus dem Wargaming kommt und entsprechend jetzt eher gamistisch ist. Also es werden Herausforderungen mit Magie überwunden und Balancing zwischen den Figuren spielt eine Rolle. Also Magie ist nicht etwas, was übermächtig sein kann, damit das Spiel weiterhin eine Freude bereitet. Und wenn Magie zu mächtig ist, wird das als ein Problem dargestellt, das man lösen möchte. Das heißt, in der Folge muss Magie in ihrer Wirkmacht eingeschränkt werden und da das Spiel eine Charakterprogression hat, werden auch Stufen und Grade von Macht für Zauber fest definiert, damit es eben einen Aufstieg gibt und weiterhin das Balancing bestehen bleibt und die Bedürfnisse, die dieses Rollenspiel in seiner Wargamigkeit an Magie stellt, wird dann halt auf die Art, wie Magie in der Welt funktioniert, übertragen.
Genau, die Zauber werden zuerst darin definiert, wie sie mit der Physik der Spielwelt und dem Kampf-Minigame interagieren. Das ist, wie sie erdacht werden, woran sie orientiert werden und wie sie am Ende ins Regelbuch geschrieben werden.
Genau, das Spieldesign findet unter den Parametern statt da. Und es ist zuerst Spieldesign und nicht zuerst Worldbuilding oft.
Genau, ja.
Und ja, D&D war bei den Zaubern von Jack Vance und seinen Dying Earth Büchern beeinflusst. Da werden Zauber immer neu auswendig gelernt und dann vergessen. Die Zauber haben auch spezifische Namen. Und daraus hat sich das Spellslot-System entwickelt, dass man als Zauberer bei D&D die ganzen Sachen vorbereitet, die man parat haben will. und die bringt man dann wieder rein. Also die Idee kam von Jack Vance und Dying Earth und ist dann bei D&D als Balancing-Instrument implementiert worden. Und man spricht noch von Vance and Magic, aber so diese Romanverbindung ist heute, glaube ich, vielen nicht so präsent, sondern es ist einfach das D&D-Zaubersystem. Und da wurden dann auch bald dann andere Systeme entwickelt, wie Mana-Pools, wo es aber auch eine extrem quantifizierbare Ressource ist, wie viel Zauberei man haben kann. Also die 15 Punkte, die in einem Menschen drin sind.
Mhm. Und rituelle Traditionen, Symbole, die Geschichten eines Rituals, das alles taucht als Flavor auf, der über den gemistischen Kern von den benennbaren Wirkungen und spezifischen Effekten gelegt wird. Aber der Kern, den die Leute als Regel im Kopf haben, das ist eben gamistisch in festen Regeln und kann errechnet und erwürfelt werden.
Ja, und warum reden wir schon wieder über D&D? Weil es einfach so verdammt einflussreich ist. Ähnlich wie Brandon Sanderson. Ja, sogar noch, also deutlich mehr eigentlich. Aber ja, D&D und die verwandten Computer- und Pen-and-Paper-Spiele, die davon beeinflusst sind, sind auch extrem einflussreich in der Fantasy-Literatur der letzten Jahrzehnte.
Die Tropes aus den Spielen finden sich in der Literatur wieder. Viele AutorInnen kommen aus dem Rollenspiel oder hatten zumindest früh Berührung mit Fantastik in Computer- oder Pen-and-Paper-Spiel oder in auch durch Streams vielleicht.
Mhm, mittlerweile.
Und der Gedanke eines Magiesystems kommt als erstes aus dem Spieldesign und wurde von da auf das Worldbuilding übertragen in die Fantastik-Literatur.
Genau, und dass es eigentlich ein anderes Medium ist, kann dabei sozusagen in den Hintergrund treten, wenn man es denn in Literaturkontexten hört. Und es werden einfach Annahmen aus dem Thread-Rollenspiel mit übertragen in Fantastik-Worldbuilding. Und dazu gehört Quantifizierbarkeit von Magie, natürlich. Benennbare Zaubersprüche mit verlässlicher Wirkung. Da ist sicherlich Harry Potter auch mit schuld oder hat das auch sehr, sehr gemacht. Ich sage ein magisches Wort und dann passiert dieselbe Sache. Das ist halt eine Art, wie Magie funktioniert, die durchaus nicht überall so Usus ist, aber in sehr, sehr vielen Pen-and-Paper-Rollenspielen ein Ding ist. Harry Potter übrigens auch nur erwähnt aufgrund seines Einflusses, aber auch das hat ja super viele Leute geprägt.
Mhm. Wie viele Leute über Magie denken, hat das unglaublich geprägt.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und auch eine für die Lesenden erklärte Wirkung der Magie ist etwas, was aus dem Spieldesign kommt. Das war vorher nicht so unbedingt üblich.
Vor allen Dingen war es nicht so notwendig, wie es das ist, wenn man es für ein Pen-and-Paper-Spiel schreibt.
Mhm, ja.
Und oft gibt es dann auch eine für die Charakter in der Geschichte ersichtliche Ressource in irgendeiner Form mit: Ich bin immer erschöpfter, je mehr ich zauber. Oder ich habe nur so und so viele, ja, wie gesagt, bei Jack Vance Spellslots, oder ich kann mir nur so und so viele Zauber merken. Ich kenne nur diese und diese Zauber. Also die Beschränkungen, die ja auch Sanderson proklamiert, werden nicht nur auf der Ebene von was kann Magie insgesamt und global, sondern auch, wo sind die Einschränkungen meines Charakters, wie sind meine Fähigkeiten gebalanced? Das kommt da halt auch runter.
Viele der Grundannahmen über Magie in Fantasy-Literatur, die aktuell existieren, stammen aus Rollenspielen. Und der sehr verbreitete Rat, sich Gedanken über ein Magiesystem zu machen, wenn man Fantasy schreibt, verstärkt es, auf diese Weise darüber zu denken. Mhm. Ein Extrem davon sind Lit-RPGs. Der Name Literatur-RPG. Es sind Fantasy-Bücher, die aufgebaut sind wie eine Rollenspielwelt. Die Figuren wissen teilweise, dass sie in einem Spiel mit Zahlenwerten sind. Und wenn sie es nicht wissen, wissen sie zumindest, dass sie aufleveln müssen, besser werden müssen und dass ihre Magie feste Werte hat. Und ja, diese wirken wie die letzte Konsequenz aus diesem Trend.
Und ich habe das Gefühl, dass natürlich Lit-RPGs ein Extrem sind mit: Ich kenne meinen Klugheitswert und so etwas, und dann tue ich irgendwas und plötzlich ist meine Klugheit stärker und dann verstehe ich Dinge. Das ist halt auch teilweise eben ins Absurde übersteigert, das Ganze. Aber ich habe das Gefühl, zumindest beschleicht es sich manchmal, als würde diese Rollenspiel-Denkweise und Systematisierung mittlerweile sehr weit in Fantasy als Genre hineinreichen. Und Lit RPGs brechen nur die vierte Wand und machen das offenbar auch für die Figuren. Aber das legt eigentlich offen, was in den Köpfen von vielen Schreibenden abläuft, die eben schreiben, als wäre das eine Rollenspielkampagne und so im Hintergrund sich überlegen, was wäre, wenn dieser Wurf passiert wäre. Ist das jetzt eine Situation, wo ein Wurf gelingt, wo ein Wurf nicht gelingt? Ist das eine Situation, wo eben ein Charakter in seinem Power-Level an eine Grenze stößt? Ist das etwas, wo eben irgendwie eine Zauberressource da ist? Was sind die Level-Up-Momente unserer Figuren? Und ich glaube, das ist etwas, was eben doch irgendwo im Hintergrund mitschwingt. Vielleicht sehe ich da auch ein Muster, das gar nicht so existiert, aber vielleicht ist es eben auch einfach eine unbewusste Sache, dass nicht alle, die sagen, ich schreibe in einem Magiesystem, am Ende so denken, aber ich glaube, das Rollenspiel schon das schreibende Denken von vielen Leuten auf eine Weise geprägt hat, die es eben in letzter Konsequenz so erscheinen lassen wie Lit-RPGs oder wie eben zumindest etwas sehr Formelhaftes, wo sich Logiken leichter erklären, wie diese Welt funktioniert, wenn man versteht, wie Pen-and-Paper-Rollenspiele funktionieren und man dann diese Romane anders lesen und vielleicht wertschätzen oder verachten kann.
Ja, und ich sag mal, was mich an Lit-RPGs und an generell Romanen und Anime-Serien und was es nicht alles gibt, stört, bei dem man diesen Gedanken sehr stark merkt, ist das Aufleveln als Ziel der Figuren und Rules-Lawing als zentrales Erlebnis von Rollenspiel, finde ich persönlich zumindest sehr unbefriedigend. Das ist nur befriedigend, wenn die Story komplett auf Kämpfe abzielt. Und das ist nicht, wie ich Rollenspiel spiele. Und auch sonst habe ich das Gefühl, dass viele wollen, dass sich die Story magischer anfühlt und die Motivationen der Charaktere weniger direkt mit dem System verknüpft sind. Also als spielende Person habe ich vielleicht die Motivation, dass mein Charakter aufleveln soll. Aber ich möchte nicht einen Charakter spielen oder lesen oder dessen Sichtweise in Serien und Filmen erleben, dessen Ziel aufleveln ist. Das ist für mich hart langweilig.
Ja, ich glaube, wenn man Earthstone kennt als Rollenspiel, das könnte ein Beispiel sein, da gibt es in der Welt auch das Konzept von Leveln, in diesem Fall Weihegraden in Geheimgesellschaften, die jeweils einer Klasse entsprechen. Und es gibt Legenden, die man weiter verbreitet über sich, was diesen Abenteuerpunkten entspricht. Und wenn man das halt sehr gamey angeht mit, ja, ich versuche irgendwie Legenden über mich aufzubauen, indem ich Geschichten in die Welt schummel und irgendwie, ja, dieses sehr levelbezogene Ding macht, dann fühlt es sich weniger cool an, als wenn es ein Spiel ist über den Neuaufbau einer Zivilisation nach der Apokalypse. Das ist direkt eine ganz andere Sache. Und dennoch ist es halt auch, dass es Leute anspricht. Aber Earthstone ist kein Lit-RPG-Rollenspiel, aber es ist ein Rollenspiel, das sozusagen auch wieder ein paar von den Sachen explizit macht. Und ich glaube, dass selbst in D&D, gerade in der moderneren Zeit, mit der Nutzung auch für Let's Plays, Leute es verwenden wollen, um eine Geschichte zu erzählen, die sich wie Fantastik anfühlt. Also wie ein Fantastikroman und wie eine epische Geschichte und etwas, wo Charakter-Arcs haben und sich weiterentwickeln als Personen und Beziehungen aufbauen. Und dass sozusagen da die Erwartungen wieder in das Spiel zurückschwappen. Und es gibt dennoch hier eben diese Grauzone, wo die Erwartungen aufeinander treffen, die durch D&D und vergleichbare Spiele geprägt wurden, Fantasy-Literatur, die dadurch beeinflusst wurde. Also Drachenlanze ist ja eine verschriftlichte D&D-Kampagne. Record of Lodoss war ist eine D&D-Kampagne als Anime. Und daraus haben sich dann wieder Sachen beeinflussen lassen und so weiter und so weiter. Also ja, und ich glaube, da ist eine Grauzone entstanden. Mir gefällt Lit-RPG in seiner Direktheit auch nicht wirklich. Aber es führt halt auch irgendwie zu der Frage, wie systematisch muss Magie denn wirklich sein? Und wie viel D&D-Ismen wollen wir in unseren Fantasy-Romanen? Und wie erklärbar muss es dann am Ende wirklich sein für uns?
Ja, und ich muss sagen, prinzipiell mag ich ein gut ausgearbeitetes Magiesystem. das die Magie in die Welt und die Story einbindet. Für mich kann es der Immersion beitragen, wenn ich eine Vorstellung davon bekomme, wie die Welt und ihre Magie funktioniert und wie es interagiert. Und ich mag auch Sandersons Welten und wie er Magie und Physik kreativ interagieren lässt. Ich brauche es aber nicht. Ich mag genauso Werke, wo nichts erklärt wird. Welten, die einfach inhärent magisch sind und alles über ist halt so funktioniert. Ich mag Storygames, die magisches Denken fördern, wo man in Rituelles reingezogen wird. All das kann mich ebenso begeistern und kann mich ebenso immersiv in eine Geschichte ziehen. Es kommt halt immer drauf an, wie es verpackt ist, wie es in sich stimmig ist.
Ja, ich glaube jetzt, Magiesysteme im Sandersonschen Ideal, wenn wir es mal so benennen wollen, und logisch erklärbare Magie und D&D-Einfluss tragen stark zu meiner Erschöpfung bei, was fantastische Literatur angeht. Dazu kommt dann bei mir auch oft noch Kritik an gleichförmiger und unambitionierter Sprache und immer gleiche Strukturen und Muster, die abgearbeitet werden, ist auch, glaube ich, ein Ich-Problem. Das, also was mich begeistert und was die durchschnittlichen Fantasy-Lesenden begeistert, sind unterschiedliche Dinge und dem bin ich mir bewusst. Und ich lese halt auch viel Sachbücher oder Lyrik und Popliteratur und Miniaturen und sowas. Das ist nicht, ich kann nicht erwarten, dass das auf dieselbe Weise eben in der Fantastik behandelt wird. Aber ja, für mich hat sich da auf jeden Fall auch ein anderer Ansatz entwickelt. Ich behandle Zaubersprüche, wie sie in D&D und teils DSA erscheinen, eher wie Kräfte von Superhelden als wie Magie. Ich habe sie, sie funktionieren, ich kenne die Funktionsweisen, ich kenne die Grenzen, wobei Jack Kirby auch mal gesagt hat, dass es eine Quatschfrage ist, zu fragen, ob das Thing oder der Hulk stärker sind. Dass das Uninteressanteste ist, was man fragen kann. Und dem stimme ich, was Erzählungen angeht, zu, aber sehe es eben bei Rollenspielen als eine Notwendigkeit. Aber ich bin schon sehr, was vieles angeht, im Erzählspielring angekommen, wo ich eine Begründung aus der Story will. Und entsprechend ist das Wie des Zauberns und was meine Figur darin erlebt, für mich wichtig und auch für das, was in Romanen erscheint. Und wenn die Figur eine Denkweise entwickelt, die mit der Magie dieser Welt zusammenhängt, das finde ich zum Beispiel interessant, wenn es darum geht, Magie zu erlernen. Nicht notwendigerweise eben was auswendig zu lernen, sondern ja irgendwie ein Denken zu entwickeln. Und ich finde prinzipiell auch Rituale interessant, Symbole, Assoziationen, Mythenbildung als solches. Und ich will eine gute Geschichte lesen und dann möchte ich, dass wenn Magie in dieser Geschichte vorkommt, sie in der Geschichte gut ist. Und außerhalb der Geschichte muss sie keine Kampagne tragen, in einem Rollenspiel. Sie muss in der Geschichte funktioniert haben und schlüssig gewesen sein. Und das reicht mir oft. Und ich lese lieber, wie jetzt Bedeutung und Symbole in der Welt etabliert und aufgebaut werden, sodass ihre Verwendung in der Magie selbst eben bedeutsam und nachvollziehbar wird. Also Magie, die sich aus dem Worldbuilding schließt, weil Dinge in der Welt eine Bedeutung haben und ich mit diesen Symbolen arbeite, ist mir lieber als, hier hat sich jemand ein Magiesystem ausgedacht und dann eine Welt darum gebaut, wie diese Magie die Welt beeinflusst hat. Das ist ja also auch wieder kleine, klaren Grenzen, aber so von meiner Präferenz. Und ich habe bisher niemanden gefragt, wie das Magiesystem seines Buchs ist. Und werde es wahrscheinlich auch nicht machen. Es gibt auch Bücher, deren Magiesystem ich spannend fand und mochte. Ich mochte zum Beispiel Anarchie Deco, wo eben Magie entdeckt wird in unserer Welt und Physik ein Ding ist und dann Kunst und Physik verknüpft werden, um Magie zu machen, wo auch Teams aus PhysikerInnen und KünstlerInnen zusammenkommen, um zusammen zu zaubern, weil sie sich gegenseitig bereichern. Das fühlte sich wieder glaubhaft an, weil es auch ein Symbole aus der Physik und der Kunst nehmen, um etwas zu erreichen, was ein magischer Effekt ist, bedeutet. Und da merke ich, da wurde sich Gedanken gemacht, wie das Magiesystem dieser Welt funktioniert, weil es auch ein, wir fügen Magie zu den 30er Jahren hinzu, als Konzept war. Und das war wieder für mich griffig. Aber ich lese dennoch nicht wegen eines Magiesystems, sondern wegen der Geschichte. Mhm. Und ich spiele auch nicht wegen eines Magiesystems der Regel.
Da sind wir sehr derselben Meinung. Mhm. Magiesysteme sind ein cooles Beiwerk. Hoffentlich. Aber worum es geht, ist die Geschichte, sind die Bedeutungen, sind im Zweifel die Rituale, wenn sie denn vorkommen. Und sind die Punkte, wo die Magie mit Bedeutung aufgeladen wird. Das hat man halt nicht immer. Und ich finde es sehr spannend, dass bei uns ein ist. Für mich ist es wichtiger, dass es insgesamt stimmig ist. Ich kann auch komplizierte Magiesysteme, die dich wahrscheinlich furchtbar langweilen würden, sehr wertschätzen. Und im anderen Extrem ist es, glaube ich, dass manche Dinge, wo dich, ich sag mal, das Ritualistische, die Bedeutungsaufladungen, die Symboliken interessieren, für mich vielleicht nichts wäre. Und für andere, die noch mehr in Richtung Lit-RPG gehen oder sehr gerne traditionelles Rollenspiel spielen und da die Magiesysteme feiern, die sind dann vielleicht überhaupt nicht mehr abgeholt.
Ja.
Es gibt einfach für jede Form der Magieausbildung und Verschriftlichung, gibt es Publikum.
Da gehe ich auch von aus. Game of Thrones ist ja zum Beispiel, das ist eher in meine Kerbe.
Mhm.
Ich werde in den Shownotes ein Video verlinken, wo David Lightbringer, so ein leicht verkiffter Typ, der Game of Thrones Lore Content macht, einen Flowchart gebaut hat, wo sich wie das Magiesystem funktionieren könnte. Und das ist halt komplett überladen, nur Symbole und Assoziationen. Und wir wissen ja, dass George R. R. Martin das auch so schreibt. Also der hat sich nicht vorher hingesetzt und Systematik aufgebaut, sondern der hat bestimmt eine Vorstellung, was Magie in seiner Welt kann, aber da ist es halt wirklich so mit diesem symbolischen Assoziativen, dass Dinge Bedeutung bekommen. Und das finde ich dann halt auch wieder interessant. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die das einfach komplett nervt.
Ja, definitiv. Da gehen die Meinungen halt auseinander. Das ist auch völlig in Ordnung so. Ich glaube, wenn das Gefühl von Magie komplett verloren geht und sich nur noch wie eine Währung anfühlt, finde ich es ein bisschen schade. Aber es gibt einfach verschiedene Bedürfnisse an Magie. Hm. Und eine davon ist im traditionellen Rollenspiel unter anderem, dass Magie eine Power-Fantasy ist. Etwas können, was andere nicht können. Und das in Werten quantifizierbar, würfelbar, errechenbar ausgedrückt zu haben.
Genau, ich habe hier eine Fähigkeit, die ist mein Nischenschutz und so. Ja, das sehe ich durchaus. Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich teilweise Zauber in traditionellen Rollenspielen wie Kräfte in Comics so betrachte, das ist eben auch, wie ich das hier angehe. Es muss eine Kraft sein, aber jeder Zauber muss im Grunde ein cooler Effekt sein, der für sich genommen oft eben als Superheldenkraft funktionieren würde. Das ist halt für mich ein bisschen zeigen. So würde dieser Zauber, wenn man nur diesen Zauber hat, was Cooles machen. Weil jeder Zauber kann ja, wenn man die beliebig zusammenstellen kann, für sich alleine stehen. Und so gehe ich dann da ran, wenn ich neue Zauber machen muss. Mein Ding ist es natürlich, Magie als Ritual zu verstehen und vor allen Dingen auch Magie als Gefühl zu verstehen, das sich eben individuell oder kollektiv entwickeln kann, was auch ein Erlebnis ist. Man erlebt Magie zusammen, indem man eben was Rituelles tut. Und man kann diese Rituale bewusst schaffen und man kann auch ihre Symbole aufbauen, sie mit Bedeutung aufladen. Man kann Bedeutung durch Einbettung in Rituale sichtbar machen. Das funktioniert auch durchaus in alltäglichen Situationen. Es gibt Leute, die das machen mit Sprache, was Hypnose. Es gibt Leute, die das mit Tanz machen, was ja auch durchaus ritualisiert sein kann in der Wirkung oder sich magisch anfühlt, dass etwas damit ausgedrückt wird, dass Symbole geschaffen werden, die um seinen Körper bringt. Also jetzt Ausdruckstanz, nicht notwendigerweise Standardtanz, wobei das auch natürlich eine Art von Ritual ist, aber ja. ja, und da natürlich eben einfach bewusste Rituale, die man durchführt. Wir machen jetzt ein Ritual. Das kann natürlich traditionell was Religiöses sein, aber am Ende sind es eben Handlungen, die sich bedeutsam anfühlen müssen, um magisch zu sein. Ja, das ist auf jeden Fall ein Ding, was ich durchaus wertschätze. Und ja, prinzipiell, Magie war früher auch Teil der Symbolik der ersten Pride-Flagge, die halt 7 Farben hatte. Und da war Türkis da, das war Stand für Magie und Kunst. Und Magie kann halt eben auch Machtverhältnisse queeren. Also es kann Dinge verändern, in anderen Kontext setzen, die Bedeutung verschieben. Und viele Queers sehen sich heute zum Beispiel als Hexen, verwenden eigene Rituale und laden sie mit Bedeutung auf. Und deswegen bin ich auch nicht so die Freundin von Magie, die sich komplett mint und hetero anfühlt. Das wird irgendwie dem nicht gerecht, was ich glaube, was das Potenzial von Ritualen und Ritualen, die ihre eigene Geschichte erzählen und ja, Kollektiverlebnissen ist.
Definitiv. Und in Geschichten ist halt einfach wichtig, dass Magie die Geschichte und die erzählte Welt bereichert. Das kann über ein interessantes Magiesystem sein. Das kann darüber sein, dass das magische Gefühl der Personen in der Geschichte dargestellt wird. Das kann auch darüber sein, dass das magische Gefühl bei der rezipierenden Person ausgelöst wird. Da kann man zum Beispiel an Horror mit Fantastikelementen denken, wo sich der Horror der Personen im und auch die Magie in der Situation in den Gefühlen der Rezipienten wiederfinden soll. Mhm. Welche dieser Methoden am besten geeignet ist, ist unterschiedlich nach Schaffenden, nach Rezipienten, nach Medium. Es gibt keine feste Regel, dass Magie immer so und so sein sollte. Und wer das sagt, der
vereinfacht, glaube ich, hauptsächlich.
Der vereinfacht, ja. Der vereinfacht und sieht nur seine Methode.
Ja, und ich glaube, es ist wirklich eine Sache von Denkweise, wie man an Dinge herangeht, wenn man die Welt betrachtet und wenn man selber eben zum Beispiel Ritual gar keine Bedeutung beimisst. Also das heißt jetzt nicht, dass man for real glauben muss, dass man Magie wirkt, wenn man etwas macht, aber eben die Bedeutung von Ritual komplett rauszunehmen oder eben auf Leute herabzublicken in seiner Fantasy-Erzählung, die Rituale durchführen, anstatt eben mit einem Stab in eine Richtung zu zeigen und überzeugt zu wünschen.
Ja, obwohl Wünsche und Punkte dafür einsetzen.
Genau, die halt Flugium verwenden, um zu fliegen. Ich glaube, das ist wirklich ein Ding von der Denkweise und ich bin ermüdet von welchen, die eben, ich hatte ja eben MINT-fokussiert gesagt, die halt Zauberei als eben Naturgewalt, Naturgesetz sehen, mit dem interagiert wird und nicht als eine Erzählung oder eine Kunst, die gewirkt wird. Also das für mich sollte Magie sich, glaube ich, kreativ und künstlerisch anfühlen, damit sie sich für mich wie Magie anfühlt. Und selbst bei das schwarze Auge, wo es ja sehr feste Zauber gibt, gibt es zumindest die Erklärung von Matrizenzauberei und dass die Gildenmagier im Grunde die Leute sind, die Magiesysteme erfunden haben in der Welt, weil sie etwas, was vorher eine Gesangstradition oder eine Tanztradition war, in strenge Formeln, die wiederholbar und niederschreibbar sind, gepresst haben. Und das ist immer ein Konflikt in der Welt, mit dem man arbeiten kann, wo man mit den Ansätzen und Denkweisen der Figuren Freude haben kann, würde ich sagen. Und ich glaube eben, ja, dass es gut ist, sich Gedanken darüber zu machen, welche Rolle Magie in seiner Welt spielt und wie man sie nutzt. Aber ich glaube nicht, dass Systematiken, die letztlich auf eben einen Wargame zurückzuführen sind, das sind, wie ich das erklärt haben möchte. Oder Programmiersprachen als Entsprechung von Zauberei finde ich auch immer eine schlimme Analogie für mich, aber vielleicht bin ich einfach nicht tech-minded genug.
Ja, vielleicht. Ich finde die Idee prinzipiell nicht schlecht. Für mich kommt es dann echt auf die Umsetzung an. Wie fühlt es sich tatsächlich für mich an? Kann ich immersiv reingehen in diese Erklärung von Magie? Funktioniert die für mich? In diesem Setting? Und so weiter. Aber ja, es sind sehr, sehr verschiedene Herangehensweisen und alle davon haben prinzipiell ihre Berechtigung. Keine sollte in Vergessenheit geraten.
Ich glaube auch nicht, dass sie am Ende in Wirklichkeit in Vergessenheit geraten. Ich glaube nur, dass es eine Normativität gibt, mit der Leute einsteigen und mit der vieles geschrieben, gelesen, veröffentlicht wird, dass eben die Frage, was für ein Magiesystem ist das, auch relevant wird fürs Lektorat von Fantastik zum Beispiel.
Ja, ist auf jeden Fall ein Trend im Moment. Das kann man festhalten.
Genau, und ja, letztlich glaube ich, wenn man eine Geschichte schreibt, dann solltest du dir, oder auch erzählt, dann solltest du dir um was gehen. Und die Dinge, die man eben erfindet, speziell für die Geschichte, sollten eine Bedeutung für die Geschichte haben. Und eine Funktion für die Geschichte in erster Linie. Also wenn es in der Erzählung nicht um Zauberei geht, im Kern, sondern man die einfach nur reinnimmt, weil es eine Fantasy-Welt ist, dann kann die auch ein anderes Augenmerk haben, als wenn es eben speziell um was ist Magie in meiner Welt geht, in der Geschichte.
Ja. Und um den Bogen zu Sanderson zurückzuschlagen, das ist das Ding, weswegen es für ihn so wichtig ist. Seine Geschichten drehen sich oft darum, wieso gibt es die Magie? Wodurch wird die ausgelöst? Und wie kann mit genau dieser Magie die Welt jetzt verändert werden? Mhm. Und wie kann das Magiesystem vielleicht verändert werden? Das sind oft Punkte, um die es in seinen Geschichten geht.
Genau.
Und dann ist es natürlich wichtig, wie funktioniert die Magie und wo kommt die her und all das.
Ja, 100%.
Aber wenn das nicht dein Fokus deiner Geschichte ist, dann brauchst du auch kein so ausgeklügeltes Magiesystem.
Richtig. Und ich glaube auch, dass Worldbuilding ein Hobby für sich ist. Und es kann ein Werkzeug sein, sowohl für Rollenspielleitung oder Rollenspieldesign als auch für Romanschreiben. Aber es ist halt ein Werkzeug. So, es ist wie eine Hilfswissenschaft. Man kann sein eigenes Ding draus machen und nur Worldbuilding betreiben, also Weltenbastel-Hobbys. Aber das ist was anderes und keine Voraussetzung für die anderen Sachen. Und letztlich muss man, glaube ich, entscheiden, was einem auch mehr Spaß macht, was einem wichtiger ist.
Ja.
Also ich möchte eine Geschichte erzählen und ich baue eine Welt für die Geschichte, oder ich möchte eine Geschichte in der Welt erzählen, die ich bereits gebaut habe. Sind ja auch...
Sind sehr unterschiedliche Herangehensweisen mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen, ja.
Das sind sehr unterschiedliche und auf ihre Art gute Romane sicherlich mit diesen Ansätzen entstanden. Das ist halt auch eine Sache. Es ist nicht so, als ob Tolkien nicht zuerst eine Welt gebaut hätte.
Ja.
Aber ja, wir sind schon jetzt eine Weile in dem Thema drin und es gäbe noch viel, viel mehr Aspekte. Wir haben jetzt noch gar nicht über Erzählspiele gesprochen. Wir haben noch nicht über weitere Formen von Magie in Fantastik und wie das geschrieben wird und so etwas gesprochen. Wir haben keinen Vergleich gemacht von Magiesystemen, aber ich bin eigentlich zufrieden, es erstmal auf der Metaebene zu lassen und da wir sozusagen gereift und vernünftig zurückgekehrt sind, zu sagen, das war unsere Folge für heute. Und wir kehren vielleicht, wenn ihr Interesse habt, nochmal zurück zu Magiesystemen und Magie als Thema.
Genau, wenn ihr mehr über Magiesysteme von uns hören wollt, mehr in die Details gehen, mehr in die Magiesysteme hineingehen, mehr in die verschiedenen Arten von Magie reinhören wollt, sagt uns Bescheid.
Genau.
Schreibt uns.
Genau, Spieldesign auch noch eine Option. Aber das Ganze könnt ihr tun bei nerdsthobby@gmail.com. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt unter dieser Folge direkt kommentieren, wo auch immer ihr hört. Eventuell brauchen wir einen Augenblick, das freizuschalten. Genauso könnt ihr uns auf sozialen Medien finden. Das ist FetLife, unser ältestes. Dann könnt ihr uns bei Mastodon finden. Ich persönlich bin auch bei Blue Sky. All das in den Shownotes. Wir sind auch bei Discord unterwegs, wenn ihr ein direkteres Gespräch dahingehend sucht. Und wir sind natürlich dankbar für alles, was ihr tut, um uns sichtbar zu machen. Wir sind, wie gerade schon angedeutet, nach einer Pause zurück. Das heißt, wir können jeden Shoutout, jedes Teilen, jede Bewertung wirklich gut gebrauchen und gehen weiterhin mit gutem Beispiel voran und verbreiten Mund zu Mund und mit Empfehlungen Dinge, die wir cool finden. Für mich zum Beispiel ist gerade einer meiner Filme des Jahres auf DVD erschienen, nämlich Small Town Girl. Deutsche Indie-Produktion ist bei Playon erschienen und dort beschreibt Hille Norden, die Regisseurin, autofiktional, ja, wie komplex Konsent auch sein kann, wenn man in einem missbräuchlichen Umfeld aufgewachsen ist oder nie gelernt hat, das wirklich auszudrücken. Also wir erleben eine Geschichte von zwei jungen Frauen, die sich aus der Schulzeit kennen, zusammenziehen und eine von denen hat halt super viele Affären und man merkt halt die ganze Zeit, dass ihr das nicht gut tut und dass das irgendein Coping-Mechanismus ist und sie eben ja sagt, weil sie begehrt sein will und dass das eine Wertschätzung empfindet und nicht, weil sie Freude an Sex hat. Und die ganzen Männer machen halt das trotzdem und machen mit. Und diese Grauzone von Konsent wird da ausgeleuchtet. Und es ist ein Film, der eben im Grunde Teilearbeit ist. Also die Regisseurin beobachtet von außen. Unsere Hauptfigur spricht dann auch mit ihrem jüngeren Ich und besucht die Vergangenheit. Teilweise eben auch mit ganz coolen, so fantastischen Elementen, Effekten. Und es ist ein Film, der einen schon in den Abgrund schauen lässt, in den Moment, wo man eben Nein sagen sollte, aber es nicht tut. Und sie sagt dann Dinge wie, ich bin halt nicht gerne laut, als Begründung, warum sie Dinge mit sich machen lässt. Und für mich hat das sehr resoniert. Es ist ein queerer Film mit fantastischer Ausstattung. Butch Vam-Ding, Luna Jordan spielt mit als eine Rolle, die viel zu jung verstorben ist und sich auch viel gegen sexualisierte Gewalt in der Filmszene und allgemein ausgesprochen hat. Also ja, Small Town Girl, jetzt auf DVD verfügbar, einer meiner Lieblingsfilme, und als deutscher Indie-Film kann da jeder Verkauf eine Freude machen, wenn ich das mal so einschätze. Ansonsten, ja, wir haben befreundete Podcasts, die auch über Literatur reden.
Genau, wenn ihr mehr Frauen über Literatur reden hören möchtet, dann empfehlen wir Gender Swapped. Die gehen da oft noch tiefer rein in diese Bereiche.
Auf jeden Fall tun sie das. Ansonsten möchte ich noch Meet Us at the Cabin empfehlen. Das ist ein Podcast, der Heated Rivalry durchgeht, und zwar Minute für Minute, nicht Folge für Folge. Das heißt, da wird man länger was dran haben. Extreme Heated Rivalry Fanbesprechung. Hört auch da gerne rein. Zum Ende bringen wir hier ein paar Titel der Folge, die wir nicht genommen haben, weil sie uns dann doch zu provokant gewesen wären.
Ist Brandon Sanderson ein falsches Idol?
Wie unnütz sind Magiesysteme wirklich?
Mint an der Zauberschule.
Was Romane nicht vom Rollenspiel lernen sollten.
Alles ist Lit-RPG und das ist schlecht.
Wie Gary Gygax uns die Magie gestohlen hat.
Magie ist tot und Brandon Sanderson führte das Messer. Fall nicht auf Clickbait rein und willkommen in deinem neuen Leben.